Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert.
So, hast du schon mal versucht, jetzt geht's mit dem Thema los. Hast du schon mal versucht, dein Leben zu ändern? Und zwar jetzt nicht so sehr im Blick auf die äußeren Umstände, also keine Ahnung, Umzug oder ich nehme ein neues Jobangebot an oder ich fange wieder, wenn ich ein Mann bin, ich fange wieder an, mich endlich zu rasieren und diese Hipsterphase hinter mir zu lassen. Also nicht so äußere Dinge, sondern die tatsächlich deinen Lebenswandel betreffen, Gewohnheiten. In einem gewissen Maße also dich selbst zu ändern. Jeder, der das mal versucht hat, weiß, das ist schwer. Die Art und Weise, wie wir jetzt sind, weigert sich hartnäckig gegenüber der Art und Weise, wie wir gerne sein wollen. Die behauptet sich mit einer gewissen Hartnäckigkeit, so zu bleiben. Also Beispiel, du hast Zahnarztbesuche. Ich habe jetzt jemanden kennengelernt, der liebt Zahnarztbesuche. Friseur fand er schlimm. Also, ich sage jetzt nicht, ich kenne den Teil, manche von denen kennen den, ich sage nicht, wer das ist. Fand ich total weird, ist schön, wenn man das mag. Ne? Also er mag das, auch den Schmerz so ein bisschen, sagt er, tatsächlich. Also jedenfalls, du hast es und du findest, und jetzt auch nur die normalen, nur diese alle halbe Jahr dahingehen, Zahnreinigung, Zahnstein und so, ja. Du findest, nee, das tut weh, das tut weh. Und jetzt versuchst du dich zu ändern, indem du sagst, das halbe Jahr nutze ich jetzt und verdopple meine Zahnputzzeiten, mehr Flur, Zahnseide, was auch immer. Also du versuchst daran, was, keine Ahnung, ob das überhaupt was bringen würde, aber angenommen. Und wenn du dich da reindenken kannst, dann könnte deine Erfahrung sein, du nimmst dir das vor, aber du tust es nicht. Vielleicht 3 Tage nach dem Zahnarztbesuch und dann rutschst du in die Zahnhygiene-Gewohnheiten rein, die du dir halt jetzt seit den letzten so und so vielen Jahren, Jahrzehnten angewöhnt hast. Du kommst aus diesem Trott kaum raus. So, abnehmen ist auch so ein schönes klassisches Beispiel. Weniger Junkfood essen, mehr Ordnung halten. Ihr kennt das vielleicht mit dem leeren Schreibtisch, den man da so visionär vor sich sieht. Oder weniger Serien schauen, solche Dinge. Und dann gibt es ja, und darüber rede ich heute eigentlich, noch die Veränderungen auf einem anderen Niveau als jetzt diesen äußeren Dingen. Also wenn es um sowas wie Charakter geht. Du möchtest vielleicht ein Mensch sein, von dem andere sagen, das ist ein mutiger Mensch. Das ist ein selbstbewusster Mensch. Du würdest gerne selbstbewusster werden. Oder du würdest gerne besonderer werden. Du wärst gern so ein Mensch, wo andere sagen, in der Nähe dieses Menschen werde ich ruhig, weil der strahlt so eine Ruhe aus. Oder du möchtest jemand sein, der vergeben kann. Oder du möchtest jemand sein, der zufrieden ist. Oder du möchtest jemand sein, der zuversichtlicher in die Zukunft schaut oder so. Das sind ja nochmal ganz andere Veränderungen als irgendwie Training oder Bauchspeck weg. Der Kernsatz heute lautet, lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Also das neue Denken hat irgendwie einen Einfluss auf Veränderung. Dieser Satz ist von Paulus und er steht im Römerbrief. Und wir haben ja eben schon gehört, dass wir heute in dieser Reihe, der Römerbriefreihe, weitermachen. Und ich lese den gleich vor, diesen Satz. Beziehungsweise den Satz, den Kontext, in dem da steht. Das ist 12. Kapitel. Und wenn ihr bei der Römerbriefreihe dabei wart oder sonst schon mal diesen Brief gelesen habt oder so, wir sind jetzt an der Stelle, wo Paulus endlich, sag ich mal, praktisch wird. So ganz grob gesagt, hat er bisher gesagt, das ist jetzt wirklich sehr verkürzt, Gottes Liebe ist unvorstellbar groß. der Mensch, dem Menschen in seiner Verstrickung in destruktive Kräfte, sage ich mal, dem wird Gottes Liebe einfach geschenkt. Nennt man dann Gnade. Und dieses Geschenk verändert den Menschen von innen heraus. Und jetzt kommt er zu dem Punkt oder in den restlichen Kapiteln des Briefes, was bedeutet das jetzt praktisch? So, an dem Punkt sind wir. Und die ersten zwei Verse des Praxisteiles sind heute dran. Und jetzt brauche ich wieder diese hier. Einfach die erste Folie mit dem Text. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Wir machen das jetzt in zwei Schritten und der erste ist, ich mache mit euch einfach so ein bisschen Textanalyse. Nicht so lang, wie man das machen könnte, aber ich ahne schon, dass ihr denkt, deswegen ein kleiner Ausblick auf, was danach kommt. Danach geht es um Truthähne, Schwäne und dieses Weinglas. So, also haltet durch bis dahin, wenn ihr Tierfreunde seid, obwohl, nee, als Tierfreunde ist es, aber egal, es geht um Tiere. So, jetzt mal ein bisschen Textanalyse und das mache ich mit dem Luthertext. Irgendwie funktioniert dieses Ding nicht, klick mal einmal weiter. Weil da, der Luthertext ist ein bisschen näher an dem griechischen Text dran, sodass ihr halbwegs sehen könnt oder nachvollziehen könnt, was ich jetzt, welche Worte ich wie erkläre. Der Hintergedanke ist, ihr kommt dann so ein bisschen in den Text rein. Der ist auch nicht so schwierig, ehrlich gesagt. Obwohl Paulus immer schwierig wirkt, aber das geht schon. Also, erstes Wort, Parakaleo steht da. Ich ermahne euch. Und ich könnte mir vorstellen, das hast du vielleicht sogar eben gespürt, als ich es vorgelesen habe, das hört man, die Ermahnung. Ja? Der Text macht gleich so ein bisschen, hier fordert mich einer zu was auf. Übersetzt, das klingt ein bisschen nach Moralapostel, ne? Ich ermahne euch. Übersetzen könnte man das Wort Parakaleo aber auch mit, ich ermutige euch, ich lade euch ein, ich fordere euch auf, ich spreche euch was zu. Es heißt sogar, allerdings passt das in dem Text, in dem Kontext nicht so, ich tröste euch. Parakaleo, der Paraklet. Parakaleo. Hier macht einer, das ist allerdings schon wahr, nicht nur einen Vorschlag, sondern der will dich gewinnen. Und das schreibe ich mal hier hin. Da sagt einer, bitte mach mit. Bitte mach mit. Das klingt vielleicht nicht ganz so wie, ich ermahne euch, aber eine Aufforderung ist das schon. Bitte mach mit, weil da ist was wichtig. Es ist dringend. Und dann sagt er den Grund dafür und das Wort da, das heißt Euktirmos, würde ich so nicht kennen, ehrlich gesagt, aber ich lese es jetzt mal vor, Barmherzigkeit oder genau genommen sogar die Barmherzigkeiten Gottes. Also, das hat Paulus jetzt in den ersten Kapiteln beschrieben, die Barmherzigkeiten Gottes. Und er sagt, das ist eigentlich die motivierende Kraft, bei was auch immer mitzumachen. Also diese motivierende Kraft ist Gottes Erbarmen. Auch das schreibe ich jetzt mal hier hin. Gottes Erbarmen. Und irgendwie ist das, was hier drauf wirkt. Also so, wegen Gottes Erbarmen, mach mit. Eigentlich wollte ich das bunter machen, noch so ein bisschen. Das ändert zwar nichts am Inhalt, aber das sieht irgendwie besser aus. Gottes Erbarmen als Grundlage für bitte mach mit. Das Wort meint sogar sowas wie Mitleid. Also Gottes mitfühlende Liebe zu dir, die löst doch was bei dir aus. So ist der Gedanke. Die löst doch was in uns aus. Und zwar dann, nächstes, das hier. Das heißt Parastresei Tasomata. Ich sage die griechischen Begriffe einfach, dass ihr denkt, wow, der kennt sich aus, das muss wahr sein. Somata könntet ihr aber könntet ihr ja ahnen, was das ist, ne? Also psychosomatisch. Somata ist der Leib, der Körper. Gebt euren Leib hin, ne? Bei dem anderen vorhin, funktioniert mein Dings jetzt hier? Dieses Ding funktioniert gar nicht. Jetzt stellt euer Leben zur Verfügung. Das modernere Wort wäre Körper. Dazu will uns einer motivieren. Warum Körper? Also das hier. Man könnte eigentlich, ich fand das beim drüber nachdenken interessant, man könnte beim griechisch-hellenistischen Kontext, in dem Paulus ja spricht, ne, 50 nach Christus ungefähr, da könnte man eigentlich denken oder vermuten, dass die Seele, der Geist, viel wichtiger wäre. Also man könnte eigentlich vermuten, dass er sagt, stell deine Seele, deinen Geist, dein Inneres Gott zur Verfügung sozusagen. Das könnte man eigentlich eher erwarten. Das ist für den Griechen viel interessanter. Das sollte der Gläubige doch investieren. So. Da liegt die Schönheit und die Kraft menschlicher Existenz in seinem Geist. Nicht so bei den Christen. Körper ist beim christlichen Denken wichtig. Körper bist genauso du wie Seele und Geist. Körper bist auch du. Mit deinem Körper bist du in dieser Welt aktiv, tätig. Mit deinem Körper veränderst du was. Also, dein Gehirn und dein Herz, das gehören auch zum Körper. Aber man könnte sagen, die christliche Religion denkt genauso praktisch äußerlich, wie sie innerlich denkt. Wenn wir das lesen, dann hören wir ja fast so, gib dein Leib hin, das hört sich fast so ein bisschen, der ist nicht so wichtig, ne? Gib den auf oder irgendwie sowas. Das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Hier wird eine Hochschätzung des Körpers zum Ausdruck gebracht. Der wird gebraucht quasi. Investiere dich mit deiner ganzen Kraft. So könnte man das vielleicht sagen. Du willst hier was reparieren. Sehr gut. Investiere dich mit deiner ganzen Kraft. So. Dann kommt da das Wörtchen, ich gehe nicht auf alle ein, lebendig. macht nichts. Lebendig. Also du sollst, dein Körper soll ein lebendiges Opfer sein. Da hören wir auch sofort, das klingt ja fast wie bei lebendigem Leib geopfert, ne? Aber dann liegst du ganz falsch. Paulus betont eigentlich, mach mit, und zwar brauche ich dich, ich brauche lebendige Leute, ich brauche dein Leben irgendwie, dass du investierst. Ich brauche lebendige Leute, die sich investieren. Nicht Leute, die sich selber irgendwie abtöten, sondern lebendig, lebendig. Ich finde das gut. Also ich habe gedacht, das könnte man vielleicht so deutlich machen, indem man sagt, das ist grün. Ja? Ich brauche auch hier drüben was Lebendiges. Das soll nicht aufgegeben sein. Mit deiner Lebenskraft, investier dich mit deiner Lebenskraft. Dazu werde ich im zweiten Textteil dann übrigens ein bisschen mehr sagen. So, und dann kommt ein Wort, das vermutet man da eigentlich nicht. Und das ist das hier, was hier bei Luther steht, da vernünftig. Im Griechischen, jetzt sage ich nochmal das griechische Wort, logikän. Können wir auch irgendwie, logisch, ne? Logisch kommt daher. Bei dem Text vorher, das sei euer wahrer Gottesdienst, da unten. Das sei euer wahrer Gottesdienst. Bei Luther, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Man könnte sagen, das sei euer logischer Gottesdienst. Gottesdienst meint nicht das, was wir hier machen, sondern sozusagen dein Investment, dein Leben zu investieren. Das ist mit Gottesdienst gemeint. Und das soll logisch sein. Logos ist im Griechischen, der griechischen Philosophie so ein total aufgeladener Begriff. Sage ich jetzt mal nicht so viel zu. Kurz gesagt könnte man hier, glaube ich, tatsächlich sagen, das wäre gar keine schlechte Übersetzung, das sei dein logischer Gottesdienst. Also das ist das, was logisch aus der Barmherzigkeit Gottes folgt. Dann ist es irgendwie logisch, mitzumachen. Also ich schreibe das nochmal hin. Das ist logisch, folgerichtig. Liegt doch irgendwie auf der Hand. So. Jetzt sind wir gleich schon durch mit diesem Teil. Jetzt muss ich kurz gucken, wo ich selber bin. Also Paulus will dich gewinnen, dich zu investieren aufgrund von Gottes Barmherzigkeit, weil das logisch sei. So. Und wenn dich jemand zu etwas motiviert, dann kostet dich ja das in der Regel was, ne? Sonst müsste er dich nicht motivieren. dann bedeutet das immer irgendwie, und jetzt bin ich auf der zweiten Seite, aus der Gleichförmigkeit aufzustehen. Aus der Gleichförmigkeit der anderen oder aus der Gleichförmigkeit deines Lebens irgendwie aufzustehen und jetzt was zu ändern. Ich habe gedacht, ich mache das mal so. Er sagt ja da, stellt euch nicht, wie heißt es hier drüben? Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Also, ich will jetzt mal deutlich machen, das ist nicht, dass die zu dem aufschauen, jetzt hier, ja, die schauen einfach irgendwo hin. So. Und Paulus sagt, aber aus dieser Menge, steh irgendwie auf, mach was anders. Änder was. Wenn einer aus dem Trott aufsteht und was ändert, dann kostet das irgendwie Kraft. Richtet euch nicht nach den Maßstäben der Welt, sondern mach was anders. Tritt aus der Gleichförmigkeit raus, aus dem Angepasstsein. Wenn die Herde in eine Richtung trottet und einer sagt, lass uns was ändern, dann passt er sich, dann ist er nicht mehr angepasst irgendwie. Dann sagt er was anderes, dann tut er was anderes. Wenn er das nicht tut, ändert sich nichts. Und wodurch kommt das? Durch, jetzt sage ich nochmal das griechische Wort, Metamorphose. Also hier steht das Verb, metamorphuste, das da. Ändert euch. Also das brauche ich gar nicht übersetzen. Ne? Metamorphose können wir verstehen. Und zwar durch Erneuerung des, und da steht der Verstand, da wo hier Sinn steht, steht Nous im Griechischen, durch Erneuerung eures Verstandes. Also das ist, deswegen habe ich hier gesagt, Neudenken führt zu Andersleben. Ich habe den Satz am Anfang gesagt, weil ich will nicht sagen, das ist der Kernsatz dieses Abschnitts, aber es ist der Kernsatz meiner Predigt heute. Neudenken, um anders zu leben. Dazu werde ich gleich was über Truthähne und Schwäne sagen, im zweiten Teil, der jetzt gleich beginnt. Ziel ist also, ein Mensch, du, ich, der mehr und mehr so handelt, damit sich Gottes Wille, sagen wir mal, Gottes guter Wille in dieser Welt durchsetzt. Musst du jetzt überlegen, ob das für dich attraktiv ist. Ja? Vorausgesetzt, du denkst, ja, das wäre für die Welt eine echt eine gute Idee, wenn mehr von Gottes Wille sich umsetzen würde, dann möchte Paulus dich gewinnen, steh auf und mach dabei mit. Ich fasse zusammen, er will dich motivieren, bei diesem Welterneuerungsprojekt mitzumachen, indem du deine ganze Existenz, deine Aktivität investierst, sozusagen leidenschaftlich wirst, und zwar indem du neu denkst und dann anders lebst. Weil, das muss ich jetzt nochmal betonen, weil Gottes Erbarmen dich gepackt hat. So. Angenommen, du findest das theoretisch eine gute Sache. Du kannst das, wenn du das theoretisch gar nicht so eine gute Sache findest, auch auf jede Art, andere Art von Veränderung übertragen, was ich jetzt sage. Paulus aber sagt, diese Welt braucht eine Veränderung in Gottes Sinne. Bist du da dabei? Angenommen, du findest das eine theoretisch gute Sache, dann ist da immer noch das Zahnarztbeispiel. Ne? Wir können das theoretisch gut finden, aber es ist so schwer, sich zu ändern. Ich nehme einfach mal, das vermute ich jetzt bei dir, dass dein Leben schon voll genug ist. Und deshalb ist Verändern schwierig. Wahrscheinlich ist dein Leben so schon anstrengend genug. Also, hier sagt einer, bitte mach mit und du denkst, Klausurenphase oder Schwiegereltern. Also jetzt gar nicht in diesem Sinne, sondern die müssen vielleicht gepflegt werden oder da kostet was Energie. Oder du denkst, Kinder, die sind anstrengend. Oder du denkst, Beziehungskrise oder Neubau oder Gelenkschmerzen. Da sind Dinge, die in deinem Leben schon ganz schön viel Energie kosten und hier sagt einer, ey, mach mit deinem ganzen Leben. Da will dich einer motivieren und du denkst an deinen Kalender oder an den Therapeuten, der sagt, treten Sie mal ein bisschen kürzer, Frau Janowski. Ich hoffe, hier heißt niemand so. Also, ja, meine also niemand von euch speziell. Du denkst daran, vielleicht denkst du auch daran, dass dein Leben im Moment so halbwegs ausbalanciert ist. Du kommst so kräftemäßig hin. Aber was du jetzt eigentlich nicht brauchst, ist, dass einer sagt, steh auf, investier dich. Du hattest für 2020 gar nicht vor, du hattest eigentlich Regeneration vor für 2020, nicht aufopfern. So. Und jetzt habe ich gedacht, ich will die nächsten Minuten dazu nutzen, also den zweiten Teil der Predigt, um mich auf eine Sache zu konzentrieren in diesem ganzen Komplex, nämlich auf das Neudenken. Und das meine ich jetzt nicht so sehr intellektuell, sondern ein bisschen einen anderen Blick aufs Leben kriegen als bisher. Und dann könnte das hier vielleicht, Das könnte wie so eine Tür sein, die sich auftut, um zu denken, ey doch, hier geht vielleicht was. Ich möchte mich motivieren lassen. So, und dazu ziehe ich ein Buch heran, das ich eigentlich mitgebracht habe, aber jetzt im Moment gar nicht mehr sehe. Es ist da unten reingefallen. Oh ja, aber tief runter. Also es heißt Antifragilität. Und es ist von, ich male erstmal das Buch hin. Es ist von Nassim Nicholas Taleb. So heißt der Autor. Und es geht mir jetzt hier also ums Neudenken. Ja? Also das malen wir hier oben hin, das neue Denken. Und ich hoffe, ihr bemerkt, wie ich den Zusammenhang von dem, was er in diesem Buch sagt, zu dem, was Paulus sagt. Bei mir ist das manchmal so, dass ich sozusagen einen Bibeltext über einen Bibeltext nachdenke und gleichzeitig lese ich gerade was anderes oder es kommt ein anderer Impuls und plötzlich sehe ich dann einen Link zwischen diesen beiden. Und ich bin gespannt, ob ich euch den nahe bringen kann. Plötzlich taucht da ein Zusammenhang auf und das, was ich hier sehe, macht wie so eine Tür auf, um den Bibeltext in mein Leben reinzulassen oder das, was der Text sagt. Okay, das Buch heißt also Antifragilität. Nassim Taleb ist so ein Wirtschaftsphilosoph, sage ich jetzt mal irgendwie, kommt aus Jordanien. So, und wenn man den mal googelt, merkt man plötzlich, meine Güte, unheimlich viele Leute kennen den. Ist das an mir vorbeigegangen, habe ich gar nicht gehabt, Weltbestseller, bla. Könnt ihr mal gucken. Und mir hat es geholfen, und es könnte dir auch helfen, wenn du ein Mensch bist, der jetzt nicht gerade danach schreit, dass nochmal einer mit mach doch mit, ja, mit dem Anspruch in dein Leben reinkommt, wo du sagst, ich habe eigentlich genug, hat dieses Buch mir eine Tür geöffnet. So, jetzt versuche ich euch das nahe zu bringen, und zwar, indem ich dieses Glas benutze und das mal ein bisschen so mache hier und das da so hinstelle. Dieses Glas ist fragil. Ne? Das steht hier auf der Ecke. Ich habe meiner Frau gesagt, vielleicht geht es kaputt, das wäre gar nicht so schlimm, weil es unterstreichen würde, was ich sagen möchte. Wenn es da so steht, geht es nicht kaputt. Das schafft es. Ne? Aber es braucht nicht viel, um gefährdet zu sein. Also ein hyperaktives Kind, was hier jetzt auf der Bühne plötzlich rennen würde, da würdet ihr schon alle denken, das ist gleich. So, es reicht schon, dass der Pastor da steht. Fragilität ist, wenn unvorhergesehene Erschütterungen zu Schäden am Objekt führen. Deswegen brauchen diese Dinge in der Regel Schutz. Wenn ich es verschicke, dann packe ich es in Watte ein und so. Nicht wenige Systeme und Lebensmodelle, Menschen vielleicht auch, sind fragil. Sie halten schon, aber die Erschütterungen in deinem Leben dürfen nicht zu stark sein. Sonst brechen sie zusammen oder sonst nehmen sie ordentlich Schaden. Und für solche Erschütterungen hat er jetzt hier den Begriff schwarze Schwäne geprägt. Also eine Erschütterung, die unvorhergesehen auf dein Leben einprasselt oder so, ist ein sogenannter schwarzer Schwan. Das kommt aus der, ich glaube auch aus der Antike. Ja, man dachte, es gibt nur Weiße, so oder die sind sau selten. Ich glaube, so sau selten sind die nämlich gar nicht. Aber es steht für ein seltenes Ereignis, so selten wie ein schwarzer Schwan. Bei Taleb dann für ein Ereignis, was, wenn es auftaucht, ziemlich große Auswirkungen hat auf fragile Systeme. So. Also ein Beispiel, er kommt aus der Finanzbranche, 2008, die Finanzkrise, ein schwarzer Schwan. Keiner konnte ihn voraussagen, das ist Kennzeichen des schwarzen Schwans. Aber als es dann da war, hat es eine Riesenauswirkung. Auch er als Finanzmensch konnte dieses nicht voraussagen, aber er gehörte zu den Leuten, die erkannt hatten, das System ist fragil. Sollte ein schwarzer Schwan auftauchen, bricht das hier zusammen. Er hat darauf gewettet und Geld damit verdient. Das ist, macht ihn nicht so ganz sympathisch, aber so. Der Punkt ist also, schwarze Schwäne sind selten, aber es gibt sie. Wir leben aber so, als gäbe es sie nicht. Und das bringt, wenn sie auftauchen, fragile Systeme zum Zusammenbrechen. Wir leben so, als ob es nicht passieren kann, dass ein hyperaktives Kind hier auf die Bühne rennt oder der Schmitter irgendwie eine komische Bewegung macht. Und das macht er an einem zweiten Vogel deutlich, dem Truthahn. dem Truthahn, der ja im Wesentlichen dadurch gekennzeichnet ist, dass er hier so hässlich, ja, so hässlich ist irgendwie. Der Truthahn. Und er beschreibt das so: Der Truthahn lebt auf seiner Farm mit 1000 Truthähnen. Schön unter Dach, warm, und der Bauer bringt jeden Tag Futter. Und die Truthahnzentrale, die wertet aus, wie die letzten Tage so verlaufen sind, die letzten Monate, Wochen, und man muss sagen, alle Berechnungen sprechen dafür, morgen wird der Bauer kaum Futter bringen. Das Leben ist stabil, es läuft, wir können da auch Prognosen machen, und wenn du halbwegs dein Leben als Truthahn so lebst wie die anderen Truthähne, dann gibt es keinen Grund, irgendwie Sorge zu haben. Bis zu dem Tag, an dem es in den USA zumindest keine gute Idee ist, ein Truthahn zu sein. Thanksgiving kommt und plötzlich kommt der... Das Thanksgiving ist der schwarze Schwan für den Truthahn. Ja? Mit dem er nicht gerechnet hat und den er in der Regel dann auch nicht überlebt. So. Und jetzt bedeutet Neudenken bei Talib, erstmal zu begreifen, es gibt schwarze Schwäne und die sind unvorhersehbar. Wir brauchen eigentlich keine Zeit darauf zu verschwenden, voraussehen zu wollen, wann der nächste schwarze Schwan um die Ecke kommt. Das ist vergeblich, das können wir nicht. Das Leben ist zu kompliziert, um das vorauszusagen. Die Herausforderung besteht nicht darin, dieses Leben so zu begreifen, dass wir jetzt kompetent da drin manövrieren können und schwarze Schwäne umschiffen. Ja? Die Herausforderung des Lebens besteht nicht darin, sich vor schwarzen Schwänen zu schützen, sagt er. Die Herausforderung besteht darin, in einem Leben, das wir nicht verstehen, in dem völlig Unvorhersehbares geschieht, anders zu leben. Obwohl wir es nicht verstehen, anders zu leben. Und jetzt versuche ich einen kurzen Link zu Paulus. Paulus sagt, mach mit, und du denkst, ah, das ist aber riskant. Das kostet mich zu viel Energie. Und jetzt kommt hier der Gedanke dazu, das Leben ist sowieso riskant. Also das Leben ist sowieso unvorhersehbar. Absicherung, Schutz deines fragilen Lebens, bringt nichts, wenn schwarze Schwäne auftauchen. Das ist sowieso so. Also das in Watte packen deines fragilen Lebens ist nicht die beste Möglichkeit. Übrigens, es gibt auch positive schwarze Schwäne, ja, die plötzlich etwas Unvorhergesehenes Gutes ins Leben bringen. Er sagt, immer so weltpolitisch gedacht, das Internet war sowas, hat auch keiner vorausgesehen und jetzt hat es unheimlich viel verändert. Und meistens, sagt er, kommt es durch Menschen, die etwas riskieren und ausprobieren, die aus der Sicherheit rausgehen und plötzlich entsteht etwas. So. Mut, sich zu riskieren, führt zu Veränderungen. Jetzt kommt ein weiterer Gedanke dazu. Es gibt ja Dinge und Systeme und Menschen, die sind nicht so fragil. Ja? Ich habe doch noch, ja, hier. Die sind nicht so fragil wie dieses Weinglas. Die sind stabil. Oder stabiler, oder ich weiß nicht, ob es Dinge gibt, die absolut stabil sind, absolut unkaputtbar, ich glaube nicht. Aber selbst die Pyramiden, ne, die sehen ziemlich abgenutzt aus, obwohl sie sehr stabil gebaut sind. Also, so, absolute Stabilität gibt es nicht. Aber statt uns sozusagen gegen schwarze Schwäne abzusichern und unser fragiles Leben in Watte zu packen, die wir sowieso nicht voraussehen können, sollten wir in Stabilität investieren. Das nennt man ja auch Resilienz. Ne? Leuchtet ein. Wodurch entsteht Resilienz? Indem man Reserven hat. Diese Metallflasche hier hat sozusagen Reserven im Blick auf oder im Vergleich mit diesem Weinglas da unten. Dieses Ding ist stabiler, als es sein müsste. Ja? Es ist stabiler, als es sein müsste, um hier zu stehen und heißen Tee zu überleben. Es hält auch aus, wenn es fällt oder wenn der Pastor darauf drum tritt. Man sieht es ihm ein bisschen an, dass das schon passiert ist. Aber es ist stabiler, als es sein müsste. Es hat sozusagen Reserven. Es überlebt mich. So. Stabilität wäre, wenn dein Kalender nicht bis zum Rand voll ist. So dass ausreichend freie Zeit ist, wenn die Eltern plötzlich einen Überraschungsbesuch machen. Bringt dein fragiles System nicht ins Wanken, weil es ist nicht fragil. Da ist Reserve. Beim Klettern baut man einen Standplatz, in dem man zwei Haken setzt. Nennt man Redundanz. Ja, einer würde reichen, einer würde dich halten. Aber wenn er nicht hält, ist da eine Reserve. So, das macht das System stabil. 100.000 auf der Bank haben, ist ein stabileres System als 100.000 der Bank schulden, in dem Moment, wo du deinen Job verlierst. Reserve. Ich versuche wieder den Link zu Paulus. Der fordert mich auf, mit Haut und Haar mich zu investieren. Und wo ich mein Leben fragil finde, das wird jetzt so nicht gehen, wo ich mein Leben fragil finde, da mag ich das nicht machen. Ne? Ist das Investieren nicht das Gegenteil von Stabilität? Ja? Müsste ich nicht mich zurückhalten, um ein stabiles Leben zu leben? Nun, wir bräuchten mehr Leute, die was riskieren, was mutig ausprobieren, die Risiken eingehen, weil sie sich das leisten können. Weil ihr Leben nicht so fragil ist wie dieses Glas, sondern ein bisschen mehr so wie diese Flasche. Weil sie Reserven haben. Und ich glaube, das ist das, was Paulus im Römerbrief bisher gesagt hat und was hier in diesem Wort Gottes Erbarmen noch dasteht. Wenn Gottes Liebe zu dir unendlich groß ist, dann ist da ein stabiler Grund, der deinem Leben Stabilität gibt. Komme, was wolle. Ein Mensch, der Gottes Liebe und Gottes Erbarmen kennt und es glauben kann, der hat einen stabilen Grund. Und Paulus sagt sozusagen, lerne so zu denken. Lerne so zu denken. Selbst wenn alles zerbricht, so, also weil dich kann Krankheit, Tod und all das treffen. Ja, dein Leben ist nicht insofern stabil, dass das nicht passieren kann. Aber es steht auf einem Grund, der Stabilität ist, selbst wenn all das zerbricht. Römer 8 steht so, da zählt er alles auf, Tod, irgendwelche dunklen Mächte, alles Mögliche. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Das ist diese Stabilität. Das ist der Grund, warum du dich investieren kannst. Ist wie so ein Seil, wenn du kletterst, in das du mutig reinfallen kannst, wenn du dich verkletterst. Da hält was. Heißt nicht, dass nichts passiert. So dürft ihr das nicht verstehen. Wie gesagt, schwarze Schwäne. Ne? Heißt, dass selbst der bitterste schwarze Schwan deinem Leben seine Grundstabilität nicht wegnehmen kann. Und das ist eine Grundlage, auf der man was riskieren kann. So, jetzt noch einen Schritt weiter. Ich mache jetzt dieses Ding weg. Das Buch heißt ja nicht Stabilität, ne? Das Buch heißt Antifragilität. Ich muss hier vielleicht noch hinzeichnen. Das war, der schwarze Schwan legt den Truthahn um, ne? Das ist fragil. Und jetzt habe ich gerade über Lebensmodelle gesprochen, wo der schwarze Schwan dem Truthahn nichts anhaben kann oder wenig. Das ist, wenn das Leben stabil ist. Aber das Buch heißt Antifragilität. Fragilität. Und der Grundgedanke ist, das Gegenteil von fragil ist nicht stabil. Das Gegenteil von einem Zustand, der schwächer wird, wenn Stress auf ihn einwirkt, ist nicht der Zustand, der gleich bleibt, wenn Stress auf ihn einströmt, sondern das Gegenteil davon ist ein Zustand, der stärker wird, wenn Stress auf ihn einströmt. Der schwarze Schwan macht dich stärker. Antifragilität. Und das ist jetzt eigentlich der Gedanke, der mich begeistert hat, warum ich das überhaupt heute sage. Er sagt, das ist eigentlich das Kennzeichen des Lebendigen. Antifragile Gegenstände gibt es nicht. Selbst diese stabile Flasche wird nicht stärker, indem ich auf ihr rumtrample. Aber der menschliche Körper schon. Also, das ist das Prinzip jeden Trainings. Ja? Du stemmst 60 Kilo und das ist eigentlich zu viel und dein Körper ist schockiert. Schwarzer Schwan, das ist ja grauenhaft hier. Das ist der Schock. Er überreagiert in deiner Erholungsphase und das nächste Mal schafft er 65. Also der Stress macht den Körper stärker. Impfen funktioniert so, ja. Körper entwickelt eine Resistenz gegen einen Giftstoff, weil ich ihm ein klein bisschen zufüge. Ist jetzt so wahrscheinlich nicht ganz fachmännisch gesagt. Im alten Rom gab es anscheinend tatsächlich Kaiser oder irgendwelche Senatoren, die immer ein bisschen Gift zu sich nahmen und die Dosis langsam erhöhten, um resistent zu werden, falls jemand wirklich mal was das funktionieren kann. Aber das wäre die Idee. Ja? Knochen werden stabiler durch Belastung, nicht durch Schonung. Dein Körper wird stabiler durch Belastung, nicht durch Schonung. Natürlich in gewissen Grenzen. Ja, 250 Kilo von oben und dann ist nicht mehr oder so. Der Volksmund sagt im Grunde zu dem hier, was dich nicht umbringt, macht dich stärker. Und das ist das Kennzeichen des Lebendigen. Eine Maschine kann nicht antifragil sein. Eine Maschine kann stabil sein, 100 Jahre halten, aber sie nutzt sich ab. Benutzung macht sie nicht besser, ein Organismus schon. Also der englische Satz heißt bei einer Maschine, use it and lose it. Benutze sie und du wirst immer ein bisschen, du wirst sie nach und nach vielleicht ganz, ganz, ganz lange verlieren. Beim Körper, use it or lose it. Neudenken würde bedeuten, lebendige Organismen werden durch die Abwesenheit von Stressoren schwächer, nicht stärker. In ihren Grenzen natürlich, bis zum gewissen Maß, wo der Stressor übermächtig wird, klar. Aber es gibt Menschen, es gibt Systeme manchmal, die an schwarzen Schwänen tatsächlich wachsen und nicht daran zerbrechen. Und das ist auch nicht vorhersehbar. Der erste Satz dieses Buches lautet, Wind löscht eine Kerzenflamme. Offenes Feuer regt er an. Derselbe Stressor, der Wind, kann zu dem und zu dem führen. So, und jetzt komme ich zum Paulus zurück und damit zum Schluss der Predigt. Wenn Paulus recht hat und unser Leben, unser menschliches Leben, seine Kraft nicht daraus gewinnt, dass wir so viel Energie in uns haben, so viel Stabilität, sondern die letztlich in der Barmherzigkeit Gottes liegt, die uns trägt, die uns gemacht hat, die uns erfüllt, so, dann ist ein lebendiges Opfer, also ein sich voll investieren, dann ist das erstmal etwas, was logisch ist. Und es ist, wenn man das hier dazu denkt, nicht etwas, was dich auspowert, sondern was dich lebendiger macht. Also investier dich mit deiner ganzen Person, weil du bist ein lebendiges Wesen. Sicher in seinen Grenzen. Also, ich möchte nicht, dass wenn du jetzt gerade hier sitzt und ausgebrannt dich fühlst, dass du jetzt denkst, ja, jetzt schmeiße ich meine letzten Körner auch noch ins Feuer. Aber es könnte sein, dass diese Art zu denken hier dir hilft, umzudenken und Mut zu fassen, weil das Leben, so ging es mir jedenfalls, sowieso unvorhersehbar ist. Ja? Es gibt keine Sicherheit. Erschütterungen sind normal. Selten vielleicht, aber die werden kommen. Das muss mich auch nicht schockieren. Das wird mich schockieren, aber das ist dann so. Stabilität entsteht jetzt nicht, indem ich mein fragiles Leben möglichst in Watte packe, möglichst gut gegen Erschütterungen schütze, sondern indem ich Reserven bilde. Und die stärkste Quelle dafür, sagt Paulus, liegt in dieser Liebe Gottes, die dich trägt, die auch in dir eine Kraft sein kann. Und als Geschöpf bist du ein lebendiges Wesen, in der Lage, an Dingen, die dich herausfordern, zu wachsen und nicht nur schwächer zu werden, vielleicht sogar lebendiger zu werden. Also, das wäre mein Appell. Vielleicht kannst du Mut fassen, dich zu riskieren, innerhalb deiner Grenzen, das musst du selber abschätzen. Ich weiß auch nicht, was das für dich bedeutet, dich zu riskieren, irgendwo, wo du vielleicht ahnst, so würde etwas von Gottes gutem Gedanken für diese Welt in diese Welt reinkommen, durch mich. Ich könnte da mitmachen. Amen.
Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst, und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de/spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.